haben jetzt ein eindrückliches Beispiel gehört und dass wir wissen dürfen, es gilt für uns noch viel mehr. Mit den Dingen, die er uns ausgerüstet hat, können wir ganz sicher ans Ziel ankommen. Wenn diese Wüstenameise all diese Systeme nicht hätte, wenn sie schon die meisten nicht hätte, hätte sie keine Chance. Und wie viel mehr dürfen wir ausgerüstet sein von unserem Herrn? Und wir wissen, dass die zentrale Ausrüstung nicht nur sein Wort ist, sondern auch der Empfänger für sein Wort, der Geist Gottes in uns. Wir könnten mit dem Wort Gottes nicht viel anfangen, wenn nicht der Geist Gottes in uns wohnen würde, wenn wir nicht eine neue Schöpfung wären, die diese Navigation eben auch empfangen kann. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, dass du wohnst in den Herzen der Gläubigen, dass du wohnst in der Mitte deiner Gemeinde und dass du deine ganze Liebe uns zuwendest, auch heute Morgen. Deine ganze Gnade, Herr, dein ganzes Erbarmen. Herr, wenn du so für diese kleinen Tiere sorgst und schaust, und sie ausrüstest, ja, wie viel mehr dürfen wir auf dich vertrauen und von dir alles erwarten. Herr, wir wollen uns beugen vor dir heute Morgen. Wir wollen uns unter dein Wort beugen und dir, ja, alles Wirken zugestehen in unserem Leben. Dich wirken lassen in unseren Herzen. Herr, ja, deine Wege sind immer richtig und dein Wort ist immer wahr. Wir danken dir, Herr, dass du die Wahrheit bist. Dein Wort ist Wahrheit und es ist Leben und es ist Zuversicht und Trost und Führung und Leitung. Wir danken dir, Herr. Hilf du uns auch heute Morgen, dein Reden gut aufzunehmen, gut zu verstehen und auch gib du die Kraft, es umzusetzen, Herr, dass wir den ganzen Benefit schöpfen dürfen aus deiner Predigt, auch aus diesem Gleichnis, Herr. Wir danken dir. Amen. Lukas 16, wir betrachten dieses spezielle, nicht ganz einfache Gleichnis vom untreuen Haushalter. Ich lese die ersten zwei Verse. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Wir haben diese zwei Verse zur Einleitung betrachtet, das letzte Mal gesehen, dass der Herr direkt seine Jünger anspricht, aber dass sehr wohl auch andere Gruppen von Menschen mit großen Ohren zuhören. Einerseits auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, aber andererseits auch die Zöllner und Sünder, wie sie genannt werden, die vorher mit großem Eifer den Herrn gesucht haben, um ihn zu hören, die angesprochen wurden in ihren Herzen von der Predigt des Herrn Jesus, da passierte Erweckung, Aufweichung in ihren Gewissen über ihren Weg, über ihr Leben, über ihre Sünde. Und ja, all diese Menschen hörten das Gleichnis. Und doch sagt es der Herr direkt zu den Jüngern. Wir haben gesehen, dass der reiche Mann Gott darstellt. Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, der jedem einzelnen Menschen, alles, was dieser Mensch hat, kommt von Gott. Er hat es ihm anvertraut, ein Leben gegeben. Und er wird von einem jeden Menschen Rechenschaft fordern, was er damit gemacht hat. Und der Herr zeigte dann, dass dieser Haushalter, der hier angesprochen ist, es ist ganz offensichtlich kein Gläubiger. Er ist kein Kind des Lichtes, wie wir das im Vers 8 nachher lesen, sondern er ist ein Kind dieser Welt, dieser Weltzeit. Aber was mit diesem Haushalter passiert, was er gemacht hat, er war nicht treu zu den Gütern seines Herrn. Treue hätte bedeutet, dass er sich mit ganzer Kraft eingesetzt hätte zum Wohl seines Herrn, zur Verbesserung der Umstände, zur Vermehrung der Güter seines Herrn, um sie gut zu verwalten. Das war seine Aufgabe, dafür war er angestellt von diesem Gutsherrn. Und er hat ganz offenbar das Gegenteil gemacht. Er war untreu. Es steht hier, er hat die Güter verschleudert oder vergeudet, er hat sie nicht vermehrt. Und wir haben das letzte Mal uns die Frage gestellt, wie sieht das bei uns aus? Weil es, der Herr spricht ja nicht nur über diesen ungläubigen Haushalter, er spricht vor dem Hintergrund zu den Jüngern und damit auch zu uns. Und es ist so wichtig, dass wir uns auch diese Frage stellen: Was mache ich mit meinem Leben? Wie verwalte ich die Güter, die der Herr mir anvertraut hat, insbesondere auch meine Zeit? Lebe ich aus der Ewigkeitsperspektive und kaufe die Zeit aus? Wie viel von der Zeit, die Gott mir anvertraut hat, brauche ich zur Gemeinschaftspflege mit ihm, zum Gebet, zum Lesen, Aufnehmen des Wortes Gottes? Wie viel Raum gebe ich diesem wichtigsten Gut, das Gott uns Gläubigen gegeben hat? Das ist der Geist Gottes. Gebe ich ihm, ist es mein Anliegen, dass er allen Raum in mir hat. Und wir haben gesehen, dass Christsein, Jüngerschaft, ist nicht Theorie, ist nicht das Einhalten von bestimmten Prinzipien, sondern Christsein ist Beziehung. Beziehung mit dem Herrn Jesus. Es ist Herzensbeziehung zum Herrn. Es ist diese wachsende Liebe zu ihm, die über allem steht, die wir nähren müssen, nähren dürfen, aufbauen lassen dürfen vom Herrn, in der wir wachsen dürfen. Und jetzt wollen wir weiterfahren. Der Titel des heutigen Teiles heißt: Sorge vor für die Zukunft. Sorge vor für deine Zukunft, für die Ewigkeit, könnten wir auch sagen. Eines Tages wurde also dieser Haushalter verklagt bei dem Gutsherrn. Es gibt ja auch in unserem Leben immer wieder Verkläger. Wir kennen das alle. Und schlussendlich wissen wir auch, dass Satan immer wieder alles daran legt, uns zu verklagen. Dass er sich verwendet gegen uns, um uns zu verklagen, wenn möglich zu verschlingen. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass der Herr Jesus Christus sich für uns verwendet, dass er deswegen zur Rechten Gottes sitzt, lesen wir im Hebräerbrief, damit er sich für uns verwenden kann. Er tritt ein für uns vor Gott, vor dem Angesicht Gottes erscheint der Herr Jesus Christus für uns, für dich, für mich. Und so sagt der Gutsherr zu seinem Haushalter: Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung. Der Herr Jesus macht klar, dass an alle Menschen dieser Aufruf gehen wird. Gib Rechenschaft von der Verwaltung deines Lebens, das dir Gott anvertraut hat, von der Verwaltung der Zeit, der Kraft, der materiellen Güter, der geistigen, körperlichen, seelischen Fähigkeiten, die Gott dir anvertraut oder geliehen hat. Was für eine Vorladung ist das? Und wie gesagt, sie wird an alle Menschen gehen. Aber sie wird auch an uns Gläubige gehen, diese Vorladung. Wir wissen, was damit gemeint ist. Die Schrift sagt, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Und es ist so wichtig, darüber nachzudenken, weil der Herr predigt es hier, dass es auf uns zukommen wird. Und er möchte, dass wir mit allem ausgerüstet sind, was wir brauchen, damit wir mit Freudigkeit auch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen dürfen. Ganz grundlegend wichtig ist ja, dass es für uns nicht darum gehen wird, vor dem Richterstuhl Christi, ob wir verworfen oder angenommen werden. Das wird nicht, überhaupt nicht das Thema sein, wenn wir Epheser 1 aufschlagen. Und da können wir lesen, was unser jetziger Stand ist. Und genau dieser Stand wird auch der unsrige sein, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Epheser 1, ich lese Verse 5 bis 7. Er, gemeint ist Gott, der Vater, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist unser jetziger Stand. Die Sohnschaft, die adoptiert zu sein von Gott an seines Kindes statt. Wir sind Kinder Gottes. Begnadigt, angenommen in den Geliebten. Das wird kein bisschen anders sein, wenn wir vor diesen Richterstuhl zu treten haben. Sondern wir werden eben vor dem Richterstuhl Rechenschaft abzulegen haben. Für unser Leben. Und zwar für unser Leben als Kinder Gottes. Wir werden Rechenschaft geben müssen für unser Handeln und Wandeln, für unser Denken, für unsere Herzenshaltung. Der Herr sagt in 1. Korinther 4, dass die Absichten des Herzens offenbar werden, wenn er kommt. Und wir werden Rechenschaft ablegen für den Gebrauch unserer Zeit und für unsere Prioritäten, die wir in unserem Leben verfolgten. Und weiter wissen wir von dem Richterstuhl Christi, dass jedes Kind Gottes für sich selber zu diesem Termin vor den Herrn Jesus gerufen wird. Für sich selber. Individuell wird es sein. Und wir wissen auch, dass jedes Kind Gottes dabei sein Angesicht sehen wird. Der Herr Jesus wird uns gegenüber sein. Wir werden in seine Augen blicken. Und es wird das Angesicht meines Heilandes sein. Es wird das Angesicht dessen sein, der schon jetzt hier auf dem Erdenleben immer mein Fürsprecher ist. Und wenn wir in das Angesicht des Herrn blicken werden, bin ich mir ganz sicher, dass wir sofort unser ganzes Leben sehen werden. Unseren Wandel, unsere Haltung, unsere Motive werden sofort offenbar sein, wenn wir in sein Angesicht blicken, ins Angesicht unseres Heilandes. Das lesen wir in Römer 14 und in 2. Korinther 5, dass jeder persönlich für sich vor dem Herrn erscheinen wird, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Was ist denn Ziel und Zweck des Richterstuhls? Ziel und Zweck ist, dass das Leben eines jeden Gläubigen aus der Sicht des Herrn beurteilt wird. Dass wir seine Beurteilung hören dürfen. Und Ziel und Zweck des Richterstuhles ist ganz klar und eindeutig, Lohn auszuteilen. Lohn auszuteilen. Und die Fragen, anhand dessen der Lohn ausgeteilt wird, werden sein, Die Treue zum Herrn. Das wird ganz, ganz oben sein. Treue zum Herrn und seinem Wort. Ausharren in großen Schwierigkeiten wird ganz, ganz weit oben sein, ganz wichtig sein. Ausharren in großen Schwierigkeiten, das wird großzügig belohnt werden. Wie unser Herr alles, die kleinste Kleinigkeit, großzügig belohnen wird. Ebenso Bußfertigkeit, Vergebungsbereitschaft, ebenso Selbsterniedrigung. Das wird ein großes Thema sein. Wie sieht mein Leben aus in der Frage nach der Selbsterniedrigung? Weil da sagt der Herr mehrmals, direkt verknüpft er es mit dem Lohn. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und umgekehrt. Dann Punkte wie Feindesliebe wird großzügig belohnt werden. Feindesliebe. Und alles, was im Verborgenen für den Herrn getan wurde, sei es noch so klein, wird großzügig belohnt werden. Alles, was zur Ehre Gottes und nicht für die eigene Ehre getan wurde, wird großzügig belohnt werden. Aber gerade 1. Korinther 3 macht klar, dass es auch Verluste geben wird. Es wird schwere Verluste geben. Von außen beeindruckende Werke werden in Feuer und Rauch aufgehen. Kinder Gottes werden Schaden erleiden. Nicht an ihrem Gnadenstand der Errettung, an ihrem Gnadenstand des ewigen Lebens, nein. Aber an ihrer Ewigkeitsstellung im Reich Gottes Schaden erleiden. An ihrem Ewigkeitslohn und an ihrem Ewigkeitsreichtum Schaden erleiden. Und wir werden uns wahrscheinlich über kaum etwas so wundern, wie über die göttliche Rangliste, wenn man dem so sagen darf. Wir werden staunen. Das wird ein Staunen geben. Wenn wir realisieren, wie Gottes Beurteilung ist. Wenn wir realisieren, wo wir dachten, das wird riesengroß und belohnt, dieses Werk. Und es ist nirgends zu finden. Und wir werden Menschen sehen, Geschwister sehen, von denen haben wir vielleicht ganz gering gedacht. Und sie werden bei den Ersten sein. Und jetzt komme ich zu dem für uns hier und heute entscheidenden weiteren Ziel, Zweck des Richterstuhls Christi. Und das ist, dass wir, du und ich, jetzt im Bewusstsein um diese Vorladung, die vor uns steht. Es ist nicht fraglich, es ist noch nicht so ganz klar, Es ist einzig und allein eine Frage der Zeit. Wann? Aber es wird mit Sicherheit kommen. Wir werden vorgeladen, alle von uns, zu unserem Herrn, zu diesem Gerichtstermin, dass wir jetzt im Bewusstsein um diese Vorladung unser Leben gestalten. Es ist eine Gnade des Herrn, dass er uns all das wissen lässt, auf was es ankommen wird, damit wir jetzt noch reagieren und handeln können mit seiner Hilfe. Ich lese noch einmal, wir haben es letztes Mal gelesen, 1. Petrus 1, 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Das ist eine von vielen Stellen, die wir lesen könnten zu dieser Aufforderung. Führt euren Wandel in Furcht. Gemeint ist Ehrfurcht vor Gott. Gemeint ist, ich beuge mich unter Gottes Wort, ich gebe ihm in allem Recht. Jetzt kann ich noch handeln. Ich sage das mir selber in erster Linie. Jetzt kann ich noch handeln, mich demütigen, um Vergebung bitten, meine Haltung, Gedanken, Motive vom Herrn aufdecken lassen, mich verändern und umgestalten lassen in das Wesen Jesu. Jetzt ist es noch möglich. Ja sagen zu diesem Weg der Selbstverleugnung, der Selbsterniedrigung, zu dem Weg unten durch, zu dem Weg nach Gottes Willen. Denn sobald wir aus diesem Leben gerufen werden, können wir rein gar nichts mehr verändern an unserem Lebenswerk. Es ist beendet dann. Alle Pläne hören sofort auf. Alle guten Vorsätze sind sinnlos. Aber es ist nicht nur wichtig, im Bewusstsein um die Vorladung vor den Richterstuhl zu leben. Genauso wichtig ist es, dass wir auch im Bewusstsein um unseren großen Hohepriester Jesus Christus leben. Hier und jetzt. Und in dieser Frage und Beziehung. Im Bewusstsein um ihn, der für uns eintritt vor dem Angesicht Gottes. Jetzt, heute, morgen, er tritt für uns ein vor dem Angesicht Gottes. Und dass uns bewusst ist, dass wir jetzt einen treuen Fürsprecher haben bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte, der uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Wir können und wir wollen dem Verkläger, wer es auch immer sei, zuvorkommen durch Bußfertigkeit, durch Bekennen unseres Versagens, durch Selbstprüfung und Selbstgericht, wie uns die Schrift sagt. Wenn wir uns selber richten, so werden wir nicht gerichtet. Und all dies im Bewusstsein, wenn wir diese Fragen uns überlegen zu unserem persönlichen Leben. Wie gehe ich mit den materiellen und geistlichen Gütern meines Gottes um? Mit seinen Talenten, mit seinem Pfund, mit meiner Zeit. Wonach trachte ich zuallererst? Was sind meine Prioritäten? Oder wir bitten Gott selber, dass er es uns offenbart, dass er uns erforscht und prüft, dass er unser Herz bearbeitet und uns aufhilft auf den richtigen Weg, wie wir das in Psalm 139 lesen. Erforsche mich, Herr. Erkenne mein Herz und prüfe mich und sieh, ob ich auf gutem Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Pfad. Ja, unser Herz ist das alles Entscheidende. Unsere Treue zu unserem Herrn und Gott im Umgang mit allem, was er uns anvertraut hat. Diese Treue kann ja nicht einfach aufgesetzt werden oder gespielt werden oder durch unsere Willenskraft produziert werden. Das geht nicht. Das ist uns unmöglich. Sie muss aus unserem Herzen kommen. Sie muss von Herzen kommen, diese Treue. Und sie ist Ausdruck unserer Liebe zum Herrn und der Liebe Gottes, die in uns wohnt. Wir dürfen den Herrn lieben von unserem ganzen Herzen. Mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und mit unserer ganzen Kraft. Aber jetzt können wir diese Liebe zu Gott noch viel weniger als die Treue einfach so selber aus uns hervorbringen, durch unsere Willenskraft. Denken wir an 1. Korinther 13. Wer von uns möchte hingehen und sagen, ich bemühe mich jetzt und jetzt will ich so lieben, wie es da steht? Wie kommt denn diese Liebe Gottes in unser Herz? Diese Liebe, die fähig ist, alles zu ertragen, die fähig ist, alles zu glauben, zu hoffen und zu erdulden. Alles zu erdulden. Auch Feinde zu lieben. In schwierigsten Situationen zu überwinden. Wie kommt diese Liebe Gottes in unser Herz? Lasst uns Römer 5 aufschlagen. Römer 5 ist ein außerordentlich wichtiges, gewichtiges und herrliches Kapitel. Insbesondere auch der Anfang, aber ebenso auch der Schluss, wo gesagt wird, so wie die Sünde geherrscht hat im Tod, im ersten Adam, so herrscht jetzt die Gnade durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus. Christus ist absolut im Zentrum in diesem Kapitel. Wir ziehen alles aus ihm. Und so beginnt es auch. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Gnade. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Aussicht, das ist unsere Zuversicht. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist zukünftig. Wir dürfen die Herrlichkeit jetzt schon haben und in vielen Belangen auch erleben. Aber die wirkliche, das Vollmaß der Herrlichkeit Gottes ist zukünftig. Und dann sagt Paulus in Vers 3 bis 5, was aber jetzt aktuell ist. Nicht nur das, sondern wir rühmen uns, nämlich jetzt in unserem Leben, auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das, wo so über alle Maßen belohnt werden wird, das standhafte Ausharren in Bedrängnis. Und dieses Ausharren bewirkt Bewährung. Und die Bewährung bewirkt die Hoffnung. Die Hoffnung ist eine stille innere Kraft in uns, die niemand wegreißen kann. Hoffnung heißt ja biblisch gesprochen immer wartendes Wissen. Wartendes Wissen. Wir wissen, an wen wir glauben. Ich weiß, an wen ich glaube. Das ist gemeint mit dieser Hoffnung. Und diese Hoffnung steht in Vers 5, lässt nicht zu Schanden werden. Lässt nicht zu Schanden werden. Dieser Ausdruck kommt so häufig vor bei David in den Psalmen. Gar keiner Herr wird zu Schanden werden, der auf dich vertraut. Niemand unter uns. Und ich kann euch sagen, nicht einmal ich. Nicht einmal ich. Ich werde nicht zu Schanden werden. Denn ich traue auf meinen Heiland, auf den lebendigen Gott. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommt dieses wichtige Denn. Denn ist ja immer das griechische Gar, immer eine noch bessere Erklärung von der Abfolge, die vorher gesagt wurde, von dieser Kette, die wir gelesen haben. Bedrängnis, standhaftes Ausharren, Bewährung, Hoffnung. Wie ist das alles möglich, diese Kette, dass die Realität wird in unserem Leben? Durch dieses Denn, das jetzt kommt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und jetzt wissen wir, warum die Bibel so klar lehrt, dass Christsein, Jüngerschaft, Beziehung ist. Beziehung ist Herzensbeziehung. Aufgebaut genau auf dieser Liebe Gottes, die hier beschrieben wird. Die nichts mit unseren eigenen Anstrengungen zu tun hat. Überhaupt gar rein nichts. Wir können nichts zu dieser Liebe beitragen. Es kommt alles von außen. Sie wird uns einfach gegeben, geschenkt. Und ich wage mich zu behaupten, anhand dieses Versteils, dass die Liebe Gottes damit nichts anderes gemeint ist als der Heilige Geist. Der Geist Gottes hat nichts mit mir zu tun. Ich kann ihn doch nicht produzieren. Ich kann doch nicht die Liebe Gottes produzieren. Es ist ein und dasselbe. Und darum ist mein Gebet, Herr, gib die Kraft, weiterzugehen auf dem Weg der Demütigung, auf dem Weg ganz unten durch. Aber, rüste du aus mit der Fülle deines Geistes und mit der Liebe Gottes. Das ist die einzige Chance, die wir haben, diesen Weg zu gehen. Wir können in nichts auf uns bauen. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wie kommt der Heilige Geist in unser Herz? Durch die Wiedergeburt. Dieses unbeschreibliche Gnadenwerk Gottes zieht er ein in unser Herz. Durch die Wiedergeburt. Aber auch jetzt, wo die Liebe zu ihm in unserem Herzen ist, wie oft versagen wir? Wie oft versagen wir in der Treue zu ihm? Und das ist jetzt wieder mein Punkt in Bezug auf Zweck und Absicht des Richterstuhls Christi. Welch eine Ermutigung für uns, darum wissen zu dürfen. Wie gut, dass wir jetzt schon tagtäglich von uns aus ihm Rechenschaft ablegen dürfen. Unser Versagen bekennen, neue Kraft, Gnade, Treue, Gewissenhaftigkeit von ihm bekommen zu dürfen. Wie gut, weil wir wissen, um den Richterstuhl, dass wir dort unserem Fürsprecher begegnen werden. Und dass er jetzt schon unser Fürsprecher ist. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, unser Versagen, unsere Untreue, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie gut, dass wir ihm jetzt schon Rechenschaft ablegen dürfen und dass wir uns immer wieder füllen lassen dürfen mit dem Heiligen Geist und mit seiner Liebe. Der Geist Gottes wohnt in uns, aber die Schrift fordert uns auf, werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Und wir wissen alle in unserem Leben, was die Fülle des Geistes stört. Und wenn wir es nicht sicher wissen, dann dürfen wir beten, Herr, zeige es, mache es offenbar, was deinen Geist betrübt, was die Fülle des Geistes hindert. Die Fülle der Liebe Gottes in meinem Herzen hindert. Und er wird dieses Gebet ganz sicher erhören. Wenn wir hören wollen, was er sagt. Wir dürfen uns immer wieder füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Der untreue Haushalter im Gleichnis ist kein Kind Gottes, sondern ein Weltmensch. Und er wird von seinem Chef nicht fristlos entlassen. Ist auch interessant. Es wird ihm noch eine Gnadenfrist gegeben, um sich vorzubereiten auf seine Absetzung, auf seine Kündigung. Und was tut er? Zuallererst einmal, er verstummt vor seinem Herrn. Er hat ihm gar rein nichts zu erwidern. Er kann sich mit nichts rechtfertigen vor dem großen Herrn. Und so wird auch kein Mensch vor dem allmächtigen Gott im Gericht auch nur ein einziges Wort widersprechen können. Das gilt sogar für uns Gläubige vor dem Richterstuhl. Wir werden nichts zu erwidern haben, zu gegenargumentieren, zu rechtfertigen. Unserem treuen Heiland und Fürsprecher. Ich lese Verse 3 bis 7. Da sprach der Haushalter bei sich selbst: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl, circa 4000 Liter. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Der Haushalter wird seine Stelle, sein Einkommen verlieren. Das ist ihm absolut klar. Und er überlegt jetzt sehr klug und raffiniert: Was kann ich jetzt noch schnell tun für meine Zukunft? Wie kann ich noch vorsorgen? Jetzt noch schnell. In dieser Gnadenfrist, die der Gutsherr mir gegeben hat. Schwere körperliche Arbeit konnte oder wollte er offenbar nicht leisten. Vielleicht war er auch ziemlich alt. Und zum Betteln war er zu stolz. Und da kam ihm diese gerissene Idee, wie er sich Freunde bzw. Verbündete machen konnte, die ihm dann über die Runden helfen würden, als Arbeitslosen, der ohne jegliches soziale Netz war. Die ihm über die Runden helfen würden. Und so rief er alle Schuldner des Herrn zu sich, er händigte jedem wahrscheinlich seinen Schuldschein aus und erlaubte ihnen, die Höhe ihrer Schuld eigenhändig zu reduzieren. Übrigens hatte ein Haushalter damals offenbar so weitreichende Befugnisse, dass er das durfte. Aber es ging natürlich alles zusätzlich auf die Kosten des Gutsherrn. Jetzt lesen wir Vers 8 und 9. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht, er spricht zu den Jüngern, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, wortwörtlich heißt es, ablebt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Herr lobt ihn und beurteilt sein Handeln als klug. Mit Sicherheit lobt der Herr nicht seine Untreue und all das Unrecht ihm, dem Herrn gegenüber. Aber der untreue Haushalter hat sehr klug darin gehandelt, die Zeit und Gelegenheit noch auszunutzen und an seine Zukunft zu denken, vorzusorgen für seine Zukunft, für seinen zukünftigen Lebensunterhalt in seinem restlichen Leben. Und das ist die Lehre, die der Herr uns so nahelegt. Genau das. Er hat die Zeit und die Gelegenheit noch ausgenutzt, um an seine Zukunft zu denken, um vorzusorgen für seine Zukunft. Der Mann hat die gegebenen Verhältnisse noch geschickt ausgenutzt, für seinen Vorteil, für seinen Vorteil. Und der Herr Jesus richtet sich nun wieder in erster Linie an seine Jünger und erklärt ihnen die Anwendung des Gleichnisses. Vers 8b. Die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger. Ihrem Geschlecht gegenüber heißt so viel wie für den Bereich, in dem sie sich bewegen, beziehungsweise in ihrer Lebenssphäre klüger. Und diese Lebenssphäre, die reicht bei den Kindern dieser Weltzeit nicht über das Sichtbare hinaus, das wissen wir, und nicht über das Irdische hinaus. Ganz im Gegensatz zu der eigentlichen Lebenssphäre der Kinder des Lichts. Und diese ist nicht weniger als der Himmel, die Ewigkeit. Die Kinder dieser Welt werden vorsorgen für ihre Lebenssphäre, das Sichtbare, das Irdische. Und wir wissen, mit welchem Eifer sie das tun. Aber die Lebenssphäre von uns ist der Himmel, die Ewigkeit. Und wir sollen uns ein Beispiel daran nehmen, mit welchem Einsatz die Kinder dieser Welt für ihre begrenzte irdische Zeit und Sicht ihren Vorteil suchen. Philipper 3,20 sagt, denn unser Wandel oder unser Bürgerrecht, wie das auch übersetzt wird, ist im Himmel, von wo wir auch unseren Herrn Jesus erwarten, der uns umgestalten wird im Moment, wo er uns holt. Unser Wandel ist im Himmel. Die Kinder dieser Welt verfolgen ihren eigenen Vorteil, ihre Karriere, ihren Gewinn mit vollstem Einsatz und oft mit großem Geschick. Denken wir auch an den Einsatz, Training, Entbehrungen eines Sportlers. Unerhört. Paulus schildert es mehrfach, genau dieses Beispiel. Was ein Sportler an Entbehrungen und Training auf sich nimmt für einen Siegeskranz, der morgen schon verwelkt ist, das kann die ganze Lebenskraft, das ganze Leben wird eingesetzt. Der Herr sagt zu seinen Jüngern, zu uns damit, zur Beschämung, sagt er ihnen das, aber auch zur Ermutigung, dass die Weltmenschen uns oft überlegen sind im Einsatz für eine Sache, in der Entschlossenheit, im Durchhalten, im Einfallsreichtum, um ihre Ziele zu erreichen. Darin sollen wir uns ein Vorbild an ihnen nehmen. Das meint der Herr mit diesem Gleichnis, dass er den untreuen Haushalter lobt. Vers 9. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Er nennt nun ein konkretes Beispiel. Als ganz konkretes Beispiel nennt er unseren Umgang mit irdischen Gütern und Geld. Mammon ist ein aramäisches Wort und bedeutet Eigentum, Luxus, Reichtum. Als Kinder Gottes müssen wir zuerst und immer wieder uns innerlich lösen vom Mammon. Oder ist das nicht so? Wir müssen uns immer wieder innerlich lösen vom Mammon. Wisst ihr, was uns dazu befähigt? Es ist nur eines, das uns dazu befähigt. Weil wir alle wissen, wie stark die Kraft des Mammon ist. Wie unerhört stark. Diese Welt wird daran kaputt gehen. An dieser weltweiten Gier wird sie kaputt gehen. Was macht es möglich, dass wir als Kinder Gottes uns immer wieder lösen können von der Macht des Mammon? Es ist die Liebe zu Gott, die das bewirken kann. Nur die Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und so weiter. Und wir wissen jetzt, wie sie in unser Leben kommt, diese Liebe Gottes. Und diese Liebe lehrt uns, unsere irdischen Güter als Darlehen Gottes einzusetzen, um Gutes zu tun und Barmherzigkeit zu üben. An allen steht, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dazu sollen wir den Mammon brauchen. Und dies wird, wenn wir das tun, wird es in der Regel Gegenliebe und Zuneigung auslösen. Nicht immer, aber in der Regel. Und wenn da steht, eben wenn ihr Mangel habt, heißt es eigentlich, wenn ihr verbleicht. Das heißt, euer irdisches Leben aushaucht. Dass sie euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Man könnte auch sagen, dass sie euch begrüßen in den ewigen Hütten, in den Wohnungen, die der Herr für uns bereitet hat. Wir sollen alles, was Gott uns geschenkt hat, auch den ungerechten Mammon dazu verwenden, dass sich der Himmel darüber freut. Werden wir wohl im Himmel, wenn wir in den Himmel eingehen, werden wir wohl auf unsere Taten der Barmherzigkeit und Großzügigkeit treffen? Auf die guten Werke an einem dieser geringsten Brüder. Wir möchten hier das nächste Mal weiterfahren und auch sehen, wie viele Schriftstellen darüber sprechen, dass wir all unser Hab und Gut, aber auch unsere Zeit genau dafür einsetzen dürfen. Für den himmlischen Reichtum, zur Barmherzigkeit für andere. Amen. Lasst uns beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der treue Heiland bist, dass du der gute Hirt bist, dass wir dich dürfen haben, dass wir dürfen wissen, an wen das wir glauben. Ich danke dir, treuer Herr, dass du gnädig bist und dass du jetzt unser Fürsprecher bist und unser Heiland und dass du es in alle Ewigkeit wirst sehen, Herr. Auch im Moment, wo du jedes einzelne von uns vor die Richterstuhl rufst, um dir Rechenschaft abzugeben. Herr, ich bitte dich, dass wir dürfen deine Predigt, das Gleichnis bewegen in unseren Herzen. Dass wir dürfen zu dir kommen, jedes einzelne für sich, mit all diesen Fragen, mit seinem Leben, darf jetzt so, schon Rechenschaft vor dir tragen. Darf vor dir auch um Vergebung, Umgestaltung, Ermutigung, Kräftigung, Wachstum bitten, Herr. Und ganz speziell auch um ein Ja zu deinen Wegen. Herr, lass uns alle ein Ja haben zu deinen Wegen. Lass uns alle mit grosser Freudigkeit nach deinem Willen trachten. Nach dem Weg umgedürren. Herr, will mir wissen, dass du gerade im Zerschlagenen wohnst, dass dein Geist bei den Gedemütigten wohnt, Herr. Und so wollen wir dich bitten, Herr, füll du uns mit deinem Geist. Füll du uns mit deiner Liebe, Treue, Herr. Gib du Gnade an jeden. Amen.